Kollege Altmann hat tatsächlich ein schönes Feld bereitet, in das ich jetzt sozusagen so ein paar sozialwissenschaftliche Aspekte gerne ergänzen möchte. Das ist aus sozialwissenschaftlicher Sicht ein hochkomplexes Thema. Krieg und Frieden ist sozusagen ein Dauerbrenner. Man könnte sogar sagen, Krieg und Frieden ist für Teile der Politikwissenschaft die Ursache, warum sie überhaupt existieren. Internationale Beziehungen haben sich aus der Frage nach Krieg und Frieden entwickelt. Und entsprechend versuche ich jetzt sozusagen nicht die gesamte Bandbreite irgendwie abzudecken, sondern ein paar zentrale Aspekte rauszugreifen, die mir bei der Diskussion um Krieg und Frieden und die Verbindung zur Technologie und vor allen Dingen zur Informationstechnologie wichtig erscheinen. Was will ich machen? Ich will anhand von drei diskutierten Ansätzen, Perspektiven aus den Sozialwissenschaften im weitesten Sinn dieses Thema Krieg und Frieden digital etwas aufreißen, die Revolution in Military Affairs, die angeblichen neuen Kriege und die Diskussion um eine postheroische Wende in der grundsätzlichen Auffassung von Krieg und Frieden, zumindest in westlichen Gesellschaften. Das führt uns dann zusammen mit der Rolle der Technologie zu einem hochkomplexen neuen Kriegsbild, das eben sozusagen nicht so leicht oder relativ unmittelbar einsichtig sein muss, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Und daraus versuche ich ein paar zentrale politische, gesellschaftliche Herausforderungen abzuleiten, mit denen sich dann entsprechend auch die wissenschaftsinterne und auch die interdisziplinäre Diskussion beschäftigen sollte. Ich greife da vier zentrale Probleme heraus. Fangen wir an kurz mit der Revolution in Military Affairs. Herr Altmann hat es bereits angedacht und erwähnt. Das ist sozusagen etwas, was seit, sagen wir, Mitte der 80er Jahre vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten hip ist. Nämlich die Vorstellung, dass man jetzt durch Einsatz neuer technologischer Instrumente plus einer Reorganisation, die damit verbunden ist, der Streitkräfte, einen radikalen Wandel in der Art und Weise, wie man Krieg führt, herstellt. Und zwar in einer solchen Radikalität, dass es quasi wieder ein Quantensprung ist, wenn man sozusagen diesen naturwissenschaftlich falschen Begriff in dem Kontext verwenden darf. Das heißt, etwas, was wir in der Vergangenheit bereits mehrfach hatten, teilweise aufgrund technologischer, teilweise aufgrund vor allen Dingen organisatorischer Aspekte. Denken Sie an die Französische Revolution mit dem Aufkommen der Massenheere, die zum damaligen Zeitpunkt eine Art Revolution in Military Affairs war. Denken Sie an das Aufkommen von Flugzeugen oder Panzern im Ersten Weltkrieg, die eben eine ähnliche Revolution nach sich gezogen haben. In den Vereinigten Staaten wurde dieser Aspekt der Revolution in Military Affairs Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre weiterentwickelt bzw. konkretisiert zu einem Konzept, das Herr Altmann auch schon angesprochen hat, der Network-Centric Warfare. Also der Vorstellung, dass man letztlich zukünftige Kriegsführungsfähigkeit herstellt, indem man vor allen Dingen Technologie, neuere Technologien und dort vor allen Dingen Technologien, die auf Informationsdominanz, also Informationstechnologien, Kommunikationstechnologien ausgerichtet sind. Das heißt, man geht weg von der Vorstellung, wie man es früher hatte, wenn man einen Krieg möglichst sicher gewinnen will, dann braucht man möglichst viele Männer, möglichst viele Maschinen, sprich Waffen, und braucht noch eine gute Logistik, vielleicht auch noch einen guten Plan, dann ist man auf einer relativ sicheren Seite, zumindest im konventionellen Krieg. Das soll abgelöst werden nach dieser Konzeption der Network-Centric Warfare, die so seit Mitte der 90er Jahre konkretisiert wird und auch umgesetzt wird, durch eine vor allen Dingen informationsbedingte technologische Überlegenheit, die im Falle der Vereinigten Staaten zu einer mehr oder weniger unbesiegbaren Militärmacht führt. Im europäischen Kontext ist diese Network-Centric Warfare auch aufgenommen worden, aber sozusagen mangels Ressourcen von vornherein etwas niedriger gehängt worden. Das heißt, im englischen Kontext zum Beispiel oder auch im schwedischen Kontext Network Enhanced Capabilities. Also sozusagen, wir nehmen Teil davon und versuchen unsere Schlagkraft zu erhöhen, sind aber vom Anspruch her nicht in der Lage, das, was die Amerikaner da planen, tatsächlich umzusetzen. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Das soll sozusagen kurz darlegen, was diese Network-Centric Warfare ausmacht. Letztlich geht es darum zu sagen, wenn Sie sich diese Pyramide anschauen, wir verwenden auf der Basis dieses Global Information Grid, was Kollege Altmann bereits angesprochen hat, moderne Technologien, Kommunikations- und Informationstechnologien zusammen mit Präzisionstechnologien für Waffensysteme, ein interagierendes Netzwerk zu schaffen, das uns dann am Schluss zu dem bringt, was hier Full Spectrum Dominance genannt wird. Was heißt das? Das ist die Vorstellung, dass man durch eine überlegene Technologie in die Lage versetzt werden soll, einem Gegner in allen Belangen der Kriegführung voraus zu sein. Sie können es auf der rechten Seite sehen, wie man das sozusagen konkretisieren kann in drei Netzwerken, oben drüber satellitengestützt, drohnengestützt, möglicherweise auch durch irgendwelche Abhörkommunikationstechnologien etc. Gestützt das Sensor Grid, also das Netz, in dem sozusagen festgestellt wird, was los ist. Dann ein entsprechendes Information Grid, in dem die Sensorinformationen verarbeitet werden, mit einem entsprechenden, sagen wir, auch teilweise computergestützten Entscheidungssystem für Entscheidungsträger. Das ist ein Sonderpunkt, der auch eine wichtige Rolle spielt bei der Beurteilung, ob sowas denn zielführend sein kann oder nicht. Und dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, auf der Basis dieser relevanten Informationen, die konkrete, schnelle Information und Anweisung an die jeweiligen Shooters, sprich an die klassischen Waffensysteme, die mit Präzisionsinstrumenten ausgerüstet dann den erkannten Feind genau und präzise ausschalten. Die Konsequenz von dem ist, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, denken Sie an den Irakkrieg, man stellt sich vor, man weiß letztlich durch diese umfangreiche Information, die man da gesammelt hat, durch Satellitenaufklärung, durch andere Instrumente, dass, was sich in irgendeiner Lagerhalle ein irakischer Panzer steht und der möchte jetzt gern rausfahren. Und sobald er sich in Bewegung setzt oder sobald die Mannschaft einsteigt oder der Motor angelassen wird, weiß man, okay, jetzt geht's los, jetzt möchten die gern was tun. Und gibt die Information weiter und irgendein Präzisionsgerät, irgendeine Präzisionsrakete von irgendeinem Stealth-Bomber zum Beispiel, schaltet dann diesen Panzer aus, bevor er sozusagen in Aktion treten kann. Die Konsequenz ist völlig offensichtlich für sozusagen das militärische Leben. Ein solcher Gegner, der sich einer solchen Übermacht gegenüber sieht, hat keine Chance mehr. Der kann machen, was er will, der denkt vielleicht an Widerstand, umsetzen kann er ihn nicht mehr. Dafür bin ich zu schnell. Zu schnell und zu präzise mit meinen Schlägen. Das führt also vom grundsätzlichen Anspruch her dazu, dass man Streitkräfte entwickelt, dass man militärische Fähigkeiten entwickelt, die allen anderen turmhoch überlegen sind. Und im Idealfall, wenn man sozusagen in der Logik des Militärs weiterdenkt, führt das dazu, dass sich keiner mehr irgendwie Widerstand zu leisten traut. Wäre sozusagen aus der militärischen Logik der beste Grund zu sagen, ich kapituliere freiwillig, gibt es keinen Krieg. Auf der Basis einer ungeheuren Überlegenheit der Vereinigten Staaten. Das Problem, das Sie dabei haben, ist, dass es in der Praxis zumindest bis jetzt nicht funktioniert. Der Irak war ein ganz zentrales Spielfeld sozusagen, wo unter der Führung Donald Rumsfelds versucht wurde, das tatsächlich erstmal umzusetzen mit den vorhandenen Mitteln. Die sind, Sie haben es gehört von Herrn Altmann, noch nicht das, was sich vielleicht Militärs für die Zukunft erträumen, aber sie sind im Vergleich etwa zu dem, was die Iraker zu bieten hatten, ziemlich fortgeschritten. Gegen die konventionelle irakische Armee hat das gut funktioniert, mit allen Friktionen sozusagen, die plötzlich doch noch da waren in der Kriegführung. Aber es hat nicht dazu geführt, dass die Amerikaner diesen Krieg gewonnen haben. Warum nicht? Weil es eine gewisse inhärente Logik in jedem Konflikt, in jeder militärischen Auseinandersetzung gibt, dass derjenige, der unterlegen ist, danach sucht, Mittel und Wege zu finden, den Überlegenen doch zu treffen. Und das ist sozusagen in dem Fall ein typisches Beispiel für asymmetrische Kriegführung. Dann machen Sie es eben in Guerillaform. Dann machen Sie es eben mit Selbstmordattentätern. Alles Punkte sozusagen, wo Sie sich mit modernsten Technologien nicht behelfen können. Wie können Sie denn sozusagen einen Selbstmordattentäter unterscheiden auf einem Markt, wo buntes Treiben herrscht, von irgendwie einem friedlichen Bürger? Geht nicht. Da müssen Sie sozusagen schon sehr weit denken und sozusagen alle durchleuchten, ob Sie jetzt einen Sprengstoffgürtel um den Bauch haben oder nicht oder sonst irgendwas. Das könnte vielleicht theoretisch technisch gehen, aber auf absehbare Zeit, glaube ich, ist das weitestgehend ausgeschlossen. Das heißt, die Antwort auf diese Überhöhung des konventionellen Krieges und diese angestrebte Überlegenheit der Vereinigten Staaten vor allen Dingen Man könnte aber sagen, vielleicht der westlichen Welt gegenüber dem Rest, aufgrund der damit verbundenen Kosten und der damit verbundenen Technologie, die dahinter steckt, ist es letztlich ein Projekt des Westens, zentriert um die Vereinigten Staaten, gegenüber nicht so weit entwickelten, technologisch und wirtschaftlich nicht so weit entwickelten Regionen der Welt. Also ist die Antwort auf diese Überhöhung des konventionellen Krieges der nicht konventionelle Krieg. Dazu kommt dann entsprechend, dass diese Einstellung, gerade bei den Amerikanern, Sie sehen es im Iran, Sie sehen es teilweise bei anderen westlichen Staaten und den Amerikanern in Afghanistan, dass das zu einer Einstellung geführt hat, dass man aus der Entfernung beziehungsweise mit sehr geringem Truppenaufwand große Gebiete, große komplexe Systeme besiegen und halten kann, sogar umgestalten kann, transformieren kann. Man hat vergessen, dass sozusagen vor dem Hintergrund dieser nicht konventionellen Antwort auf den konventionellen überhöhten Krieg letztlich dann doch wieder das gefordert ist, was traditionell zur Kriegführung gehört, Blut, Schweiß und Tränen sozusagen. Das ist das genau, was die Amerikaner jetzt seit 2004, sagen wir, im Irak leidvoll erfahren haben, dass nämlich ihre ganze Hochtechnologie nichts bringt, wenn sie sich in irgendwelchen Häuserkämpfen oder sowas aufreiben. Auch das ist vielleicht eine Möglichkeit oder ein Punkt, wo man dann sagen kann, vielleicht gibt es in der Zukunft irgendwelche langfristigen Entwicklungen, die auch das rein militärisch oder rein technologisch lösen können. Aber auf absehbare Zeit, denke ich, ist das weitestgehend ausgeschlossen. Und vor allen Dingen wird unterschätzt, auch wieder am Beispiel des Irak oder auch Afghanistans völlig klar geworden, dass ein rein konventioneller militärischer Sieg noch nicht bedeutet, dass sie insgesamt gesiegt haben, quasi politisch, gesellschaftlich gesiegt haben, beziehungsweise geschweige denn überhaupt den Frieden hergestellt haben. Auch das zeigt, dass sämtliche militärischen Überlegungen und militärische Überlegenheit noch nicht dazu führt, vor allen Dingen dann, wenn man eine Gesellschaft transformieren will, dass das so läuft, wie sich das der rein technisch sozusagen eindeutige Sieger, im Irak vielleicht teilweise eher nach Punkten, letztlich vorstellt. Und dazu kommt noch sozusagen als Nebenaspekt, dass mittlerweile, Herr Altmann hat es auch angedeutet, die Kosten immens steigen. Das heißt, die ganze Technologie, die Entwicklung und auch die Beschaffung dieser modernen Gerätschaften führt zu einer Kostenexplosion, die selbst die Vereinigten Staaten an den Rand ihrer ökonomischen, finanzpolitischen Leistungsfähigkeit bringen, vor allen Dingen zum Beispiel etwa vor dem Hintergrund irgendwelcher Finanzkrisen. Trotzdem als Nebenbemerkung, weil vorhin in der Diskussion erwähnt wurde, dass wir ja jetzt den Herrn Obama als Friedensfürsten und Retter der Welt haben, der wird das nicht groß ändern. In seinem Wahlprogramm steht explizit drin, die Dominanz der Vereinigten Staaten im Bereich der Luftwaffe und der US Navy ist aufrechtzuerhalten und die Modernisierung der Streitkräfte muss weitergehen, etwas kosteneffizienter vielleicht, also nicht ganz so teuer wie bislang, aber von der grundsätzlichen Stoßrichtung, nämlich ein Militär zu schaffen, das sozusagen unvergleichlich in der Welt ist, hält auch er fest. In dem Sinne ist er ein amerikanischer Präsident, der sozusagen sich um die europäischen Befindlichkeiten und um die vielleicht teilweise pazifistisch gesinnten deutschen Befindlichkeiten relativ wenig Sorgen macht. Der muss eine Weltmacht sozusagen weiter repräsentieren und das wird er entsprechend auch machen. Etwas freundlicher, aber sozusagen in der Sache nicht unbedingt fundamental gechanged. So, zweiter Punkt, neue Kriege. Das ist in der politikwissenschaftlichen Literatur seit Mitte der 90er Jahre auch wiederum sehr en vogue, wurde in der Bundesrepublik vom Kollegen Münkler sehr stark propagiert. Der hat auch sozusagen einen Bestseller dazu geschrieben, der in aller Munde ist, der letztlich behauptet, dass das, was wir seit dem Ende des Kalten Krieges spätestens an kriegerischer Entwicklung sehen, etwas Neues ist. Zumindest etwas Neues, wenn man es vergleicht mit der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Nämlich, dass Kriege typischerweise jetzt asymmetrisch ablaufen, sprich verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Taktiken, Strategien haben, beziehungsweise auch technische Niveaus haben, aufeinandertreffen. Trotzdem diese Kriege sozusagen weitergehen, obwohl eine der beteiligten Parteien, sagen wir, rein nach klassischen militärischen Kriterien überlegen sein müsste. Dass es typischerweise innerstaatliche Kriege sind, bei denen irgendwelche externen Akteure dabei sind, sozusagen das Feuer am Brennen zu halten. Dass vor allen Dingen der Schutz von Zivilisten in diesen Kriegen keine Rolle spielt, dass sozusagen das Völkerrecht, Kriegsvölkerrecht, humanitäre Völkerrecht quasi mit Füßen getreten wird, so wie man es eben gerade braucht. Das heißt, letztlich die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten wegfällt, mit der Konsequenz, dass man eben entsprechend auch extreme zivile Opfer hat. Und dass diese Kriege eine gewisse Selbst- oder Eigendynamik entwickeln, dahingehend, dass diejenigen, die den Krieg führen, von dem Krieg leben. Entsprechend im engeren Sinn keine politischen Zielsetzungen, ideologischen Zielsetzungen haben, also den Staat umstürzen wollen oder sowas, sondern ihr primäres Ziel darin sehen, Krieg zu führen. Warum Krieg zu führen? Weil das sozusagen A, mittlerweile ihre Lebensform geworden ist und B, weil sie davon sozusagen Ressourcen rausziehen, von denen sie tatsächlich leben. Das heißt, etwa die Verbindung zu organisierten Verbrechen, die Verbindung zu Drogenanbau etc. Ist da relativ schnell herzustellen. Die Konsequenz ist für eine Friedenspolitik, eine Sicherheitspolitik, die möglicherweise darauf ausgerichtet ist, ganz nach dem Muster einer Revolution Military Affairs und irgendwelcher besonderen Interventionsfähigkeit, vor allen Dingen des Westens. Die Konsequenz ist, dass sie letztlich sich extrem schwer tun, solche Konflikte von außen einzudämmen bzw. zu beenden. Da geht es letztlich nur darum, wann das Potenzial, wann der Krieg ausgebrannt ist. Und das kann dauern und das kann sozusagen extreme Verluste nach sich ziehen. Ausgesprochen unbefriedigend aus der Sicht sozusagen einer irgendwie gearteten Weltordnungspolitik oder Friedenspolitik, aber das ist sozusagen eine logische Konsequenz davon. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Widersprüchen, von Einwänden gegen dieses Konzept der neuen Kriege. Ich will hier nur drei nennen. Das erste ist, die Bezugsgröße wird gesagt, ist relativ dünn oder idealisiert. Letztlich ist nämlich der Vergleichspunkt die europäische Geschichte, sagen wir idealtypisch seit dem 17. bis ins 20. Jahrhundert und die damit verbundene, eigentlich auch nur theoretisch gegebene Einhegung des Krieges durch das humanitäre Völkerrecht. Also was sich typischerweise Haager Landkriegsordnung, Genfer Konvention und sowas. Und damit wird sozusagen eine implizite Idealisierung des Krieges vorgenommen, wie er in Europa stattgefunden hat, hätte stattfinden sollen, wie er aber in Wirklichkeit selten stattgefunden hat. Das ist der eine zentrale Vorwurf. Das heißt letztlich eine mehr oder weniger idealisierende, in dem globalen Maßstab ahistorische oder unhistorische Betrachtung. Wenn Sie sich irgendwelche Kolonialkriege angucken, wenn Sie sich angucken, wie außerhalb Europas Kriege geführt wurden, auch etwa im 19. Jahrhundert, denken Sie an den bei uns praktisch unbekannten Krieg zwischen Paraguay auf der einen Seite und Brasilien, Argentinien und Uruguay auf der anderen Seite, wo quasi die paraguayanische Bevölkerung zu 60% ausgerottet wurde, mindestens, gibt so unterschiedliche Schätzungen, dann zeigt sich relativ schnell, dass eine solche Idealisierung des Krieges zumindest problematisch ist. Zweiter Punkt, das ist auch en vogue sozusagen, die Betonung des innerstaatlichen Charakters des Krieges. Wenn Sie es empirisch angucken, kann man zwar sagen, dass letztlich innerstaatliche Kriege nach dem Ende des Kalten Krieges zugenommen haben an der Zahl, dass aber gleichzeitig, und wenn Sie jetzt an Georgien, Libanon etc. denken, der zwischenstaatliche Krieg nicht tot ist, plus dass viele zwischenstaatliche Kriege als Stellvertreterkriege in anderen Ländern in Form von Bürgerkriegen geführt werden. Das heißt, die lapidare und simplifizierende Feststellung, letztlich ist jeder Krieg weitestgehend ein innerstaatlicher Krieg heutzutage, stimmt auch nicht. Daraus könnte man den Schluss ziehen, neue Kriege sind alte Kriege. Das heißt, wenn man eine etwas breitere historische Perspektive aufmacht und etwas aus Europa weggeht und sozusagen diese völkerrechtliche Idealisierung weglässt, dann kommt man dazu, dass sich am Krieg eigentlich letztlich nichts geändert hat. Denken Sie typischerweise an antike Kriegführung, wo, wenn sie gewinnen, es üblich ist, dass sie entweder die Besiegten versklaven oder, denken Sie am Peloponnesischen Krieg in der Endphase, dann bringen sie die anderen einfach um. Denn es ist ja sinnvoll, möglicherweise nicht, dass die noch auf die Idee kommen, irgendwann später nochmal Widerstand zu leisten. Und Frauen und Kinder können sie auch versklaven, verschleppen, Städte schleifen etc. Das heißt, in dem Sinne kriegen sie letztlich eine Rückkehr der alten Kriege, das wird teilweise auch in der Diskussion von etwa Münkler durchaus zugestanden, wird aber sozusagen in der Rezeption meistens ein bisschen vergessen. Das Interessante ist jetzt, dass diese neuen Kriege trotzdem was Neues haben, weil sie, obwohl sie teilweise sozusagen, man könnte fast sagen, mit Macheten ausgeführt werden oder typischerweise mit relativen Low-Tech-Instrumenten. Gute alte Kalaschnikow ist sozusagen immer noch die Standardwaffe in Afrika. Dass trotzdem in Bezug auf die Informationstechnologie sich quasi sämtliche Konfliktparteien moderner Technologien bedienen, und sei es nur das Handy, um sich sozusagen zu koordinieren. Interessanterweise etwa in Somalia, einen typischen Failed State, wo mehr oder weniger bis auf einige Regionen nichts funktioniert, scheint es angeblich so zu sein, dass das, was zentral funktioniert und woran auch die Warlords ein wirklich großes Interesse daran haben, dass es funktioniert, das Handynetz zu sein, um sich koordinieren zu können. Das heißt, moderne Technologie, die sozusagen dazu beiträgt, dass solche neuen oder alten Kriege, wie immer Sie das nennen wollen, weiterlaufen können. Dritter Punkt, Postheroismus. Das ist letztlich eine Vorstellung, eine Diskussion, die auch so seit den 90er Jahren, in einigen Ausläufern bereits seit den 80er Jahren existiert, die behauptet, dass die westlichen Demokratien zunehmend kriegsmüder, kriegsunwilliger werden, vor allen Dingen die Europäer, weil sie keine Verluste mehr tragen möchten. Das heißt, jeder Soldat, der im Kampf fällt, ist einer zu viel. Entsprechend eine grundsätzliche Aversion gegen den Krieg, aufgrund der damit verbundenen Verlustaversion. Warum soll das so sein? Auf der einen Seite, weil es sozusagen, da sind wir dann wieder bei der Friedensforschung, möglicherweise sowas gibt wie eine gesellschaftliche Reifung. Die schlechten Erfahrungen in Europa haben, Stichwort zum Beispiel europäische Integration, nach 1945 dazu geführt, dass die Europäer sich jetzt entschlossen haben, nicht mehr Krieg zu führen, weil sie die Nase davon voll haben. Eine ganze Geschichte, Jahrhunderte von Krieg plus zwei Weltkriege, wo man sozusagen nochmal richtig, was Verluste und Zerstörung und Ideologisierung und Hass angeht, nochmal richtig hingelangt hat, reichen sozusagen, um einen Lerneffekt zu initiieren. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive argumentiert letztlich ökonomisch oder bevölkerungsökonomisch, indem sie sagen, wir haben sinkende Geburtenraten und jeder, der von den Jungen fällt, ist besonders wertvoll. Warum? Weil zum Beispiel er ein sehr hohes Humankapital hat, weil man in Familienkontext zum Beispiel heutzutage nicht mehr 5 oder 6 Kinder hat, von denen man sozusagen vielleicht die beiden Jüngsten im 17. Jahrhundert mal zu den Soldaten geschickt hat, damit sie aufgeräumt wurden. Nein, heute hat man vielleicht nur noch 1 oder 2 Kinder und die sind besonders wertvoll und die sind den westlichen Familien zu wertvoll, um im Kampf geopfert zu werden. Was ist die Konsequenz? Auf der einen Seite wird behauptet, dass sich solche Gesellschaften, vor allen Dingen die westlich-europäischen Gesellschaften, schwer tun, mit anderen, noch nicht postheroischen, sondern vielleicht noch heroischen oder präheroischen oder protoheroischen oder was weiß ich, was sie da sich einfallen lassen können, Gesellschaften im Nachteil sind. Dort, wo man sozusagen, wenn wir bei diesem demografischen Faktor bleiben, noch nicht den demografischen Übergang geschafft hat, wo sozusagen Menschenleben billig sind, in Anführungsstrichen, dort tun wir uns schwer, wenn es zu einem Konflikt kommt in solchen Gesellschaften. Denn die sind opferwillig, wir nicht, also bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als zurückzuweichen. Es sei denn, und dann kommt der Clou, wir machen es über die Technologie. Ein wesentlicher Anspruch der Revolution in Military Affairs, der Network-Centric Warfare und aller Transformationsbemühungen, Herr Altmann hat es klar gesagt, nicht bemannte, nicht befraute Flugobjekte etc., Kampffahrzeuge, Roboter etc., sind alles keine Menschen, können aber möglichst effizient eingesetzt werden und sparen eigenes Blut. Das heißt, der Ausweg könnte sein, der Westen macht es nicht mehr durch die Söhne, / Töchter, die er in den Krieg schickt, sondern er macht es durch Maschinen. Das ist sehr attraktiv, teuer vielleicht, aber sozusagen, wenn uns das Leben jedes einzelnen jungen Bürgers besonders viel wert ist, dann trägt man eben diese Kosten. Und man ist gleichzeitig in der Lage, auf der einen Seite gegenüber anderen Gesellschaften weiterhin auch militärisch aufzutreten. Vielleicht sogar, das ist sozusagen dann die skeptische Seite bei dem Ganzen, diese Verlustaversion, die man hat, überzukompensieren. Überzukompensieren dahingehend, dass man sagt, ich habe das Material, ich habe jetzt die Technologie, die war verdammt teuer, also sollte sie irgendwann mal auch verwendet werden. Das Risiko für uns ist gering. Denken Sie sozusagen an die Vorstellung der Network-Centric Warfare. Ein sicherer, für die eigene Seite verlustloser, präziser, schneller Sieg. Plus das ist für die eigene Gewissensberuhigung, für die Public Relations oder vielleicht sogar für die eigenen Überzeugungen, wenn man Präzisionswaffen hat, vom Anspruch her ganz angenehm, wenn vielleicht dabei möglichst wenig Zivilisten getroffen werden. In der Praxis sehr schwierig, aber sozusagen vom theoretischen Ansatz und vom theoretischen Anspruch dieses technologischen Ansatzes durchaus nicht unwichtig. Das heißt, aufgrund dieser postheroischen Neigung westlicher Gesellschaften würde daraus resultieren, dass der technologische Fortschritt, dass die technologische Innovation im Bereich Rüstung und allem, was damit zu tun hat, sehr viel stärker wird und einen neuen Auftrieb erhält. Probleme dabei gibt es in verschiedener Hinsicht. Auf der einen Seite müssen Sie differenzieren zwischen verschiedenen Gesellschaften, auch im Westen. Nicht jede westliche Gesellschaft ist postheroisch. Das hängt sehr stark davon ab, in was für einem politischen Kontext Sie sich bewegen. Wenn Sie hier als Beispiel Israel nehmen, dann gibt es so eine gewisse Konfliktgewohnheit beziehungsweise auch ein Bedrohungsszenario, das die Opferbereitschaft vielleicht relativ hoch hält, wenn es um sicherheitspolitische Aspekte geht. Andere Systeme wie Großbritannien, Frankreich oder vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, die zum Beispiel eine Tradition von Berufsarmeen haben, die eine Tradition haben, militärisch irgendwo zu intervenieren, tun sich da vielleicht auch etwas leichter. Eine typisch postheroische Gesellschaft wäre in dem Sinne eher die Bundesrepublik, wo man sozusagen die Nase voll hat von Krieg. Und wenn man jetzt sozusagen in einen Krieg verwickelt wird, etwa in Afghanistan, Sie haben die Forschungsprojekte und die Entwicklungsprojekte der Bundeswehr genannt, möchte man doch möglichst schnell möglichst wenig Truppen dahin schicken und macht es hoffentlich nach der Bundeswehrperspektive möglichst mit Maschinen. Das geht jetzt im Augenblick noch nicht, weil man sozusagen technologisch deutlich hinter den Vereinigten Staaten hinterherhinkt, aber das ist sozusagen eine Zukunftsoption. Wenn man sich nicht aus Bündnissolidarität, aus irgendwelchen anderen Gründen völlig aus der Kriegführung raushalten kann, was man vielleicht idealtypisch auch ganz gerne möchte, sondern sozusagen seinen Beitrag in Anführungsstrichen leisten muss, dann kann man wenigstens in Zukunft auf Technologie setzen und nicht unbedingt auf Menschen. Das ist sozusagen gerade vor dem Hintergrund der Bundesrepublik eine sehr wichtige und ich glaube auch plausible Argumentation. Das Problem wiederum bei einem solch technologischen Ansatz ist letztlich, dass Sie mit der Behauptung, dass westliche Gesellschaften nicht opferbereit sind, natürlich eine ziemlich massive Behauptung aufstellen, die empirisch so nicht haltbar ist. Alle empirischen Untersuchungen, die bis jetzt zu diesem Punkt gemacht werden, zeigen eigentlich, dass es weniger darauf ankommt, ob überhaupt Krieg ist, sondern wofür Krieg geführt wird. Und wenn Krieg geführt wird für ein als existenziell erachtetes sicherheitspolitisches Ziel oder gegen eine existenzielle Bedrohung, dann sind die Leute auch bereit, Verluste in Kauf zu nehmen. Das liegt auch irgendwo nahe. Was sie weniger bereit sind zu tun, ist etwa unnütze Interventionen zu unterstützen beziehungsweise Invasionen zu unterstützen, die sich im Zeitverlauf als wenig, sagen wir, direkte Bedrohung für die eigene Bevölkerung, für das eigene Territorium herausgestellt haben. Das erklärt zum Beispiel, warum der Irakkrieg im ersten Jahr recht populär war, wo man auch argumentiert hat, irgendwo müssen ja die Massenvernichtungswaffen sein. Die werden wir schon noch finden. Wenn sozusagen die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen wirklich akut gewesen wäre, beziehungsweise während der Zeit, als das vielleicht in der Öffentlichkeit noch einigermaßen geglaubt wurde oder zumindest ein Restrisiko, ein Restverdacht bestand, waren die Zustimmungsraten relativ hoch. Im Zeitverlauf mit steigenden Verlusten und mit sinkender Überzeugung, dass das wirklich eine existenzielle Bedrohung ist, die da vom Irak für die Vereinigten Staaten ausgeht, ist die Zustimmungsrate entsprechend gesunken. Das ist sozusagen auch der dritte Punkt. Westliche Gesellschaften sind offensichtlich durchaus in der Lage und bereit, durchzuhalten, in Anführungsstrichen, wenn die Bedrohung wichtig genug erscheint. Beispiel Israel, Libanon-Krieg. Da ist eigentlich in der israelischen Diskussion weniger die Kriegführung an sich Thema gewesen und kritisiert worden. Man hat durchaus die Hisbollah als existenzielle Bedrohung wahrgenommen, nachdem monatelang irgendwelche Raketen nach Nordisrael gefeuert wurden aus dem Südlibanon. Da wurde nicht bezweifelt, dass der Krieg überhaupt geführt werden hätte sollen von der Masse der Bevölkerung, sondern da wurde kritisiert, wie er geführt wurde, nämlich dilettantisch aus israelischer Sicht. Und das zeigt eben sozusagen, dass da deutlich differenziert werden muss zwischen den Zielen, den strategischen Zielsetzungen eines Krieges und sozusagen einer fundamentalen Kriegsmüdigkeit. Die würde ich eher in der Bundesrepublik sehen, wobei ich dann sozusagen, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, wobei ich da durchaus noch gewisse Zweifel hätte, wie denn die öffentliche Meinung reagieren würde, wenn wir tatsächlich sowas hätten wie einen 11. September in Frankfurt oder so oder in Berlin. Ob dann sozusagen nicht alte Reflexe hochkommen würden, die wir vielleicht überwunden geglaubt haben. So, das sind die drei Punkte, die ich sozusagen zur aktuellen Diskussion in den Sozialwissenschaften, in der Politikwissenschaft zum Kriegsbild erwähnen wollte. Das führt uns letztlich zu der Feststellung, dass der Krieg heute ein ziemlich komplexes Teil ist. Clausewitz hat gesagt, der Krieg ist ein Chamäleon, hat also sozusagen verschiedenste Erscheinungsformen. Das gilt heute mehr denn je. Wenn wir vier Punkte festmachen wollen, die sozusagen prägend sind für ein modernes, für ein aktuelles Kriegsbild, dann haben Sie auf der einen Seite aus westlicher Sicht die Technologiedominanz, die ich versucht habe zu erklären mit diesen verschiedenen Ansätzen der RMA beziehungsweise des Postheroismus. Das heißt, Stichwort Transformation, alle westlichen Streitkräfte sind auf dem Trip, sich über technologische Innovationen, sagen wir, A, in eine überlegene Position gegenüber technologisch nicht so weit entwickelten Ländern zu setzen und B, das ganze Kriegführung und etc. mehr und mehr durch Maschinen betreiben zu lassen. Demgegenüber ist der typische Krieg heutzutage, was zumindest die Auseinandersetzung unter diesen verschiedenen technologischen Niveaus in den Ländern angeht, ein asymmetrischer Krieg. Da sind wir wieder bei diesem Paradoxon des Krieges, dass sozusagen jeder versucht, natürlich einen Krieg zu gewinnen, und wenn er es technologisch nicht kann, sucht er sich andere Möglichkeiten. Afghanistan seit 2002, sprich ein Krieg, der von westlicher Seite mit einem relativ, für die Ansprüche sozusagen, relativ geringen Einsatz geführt wird, der Irak mit einem größeren Einsatz, beide sind bislang nicht hundertprozentig erfolgreich, Afghanistan noch weniger mittlerweile als der Irak. Das verbindet sich mit der Fourth Generation Warfare, Krieg der vierten Generation. Das ist eine Kriegführung, die, und das spricht jetzt sozusagen gerade die Informatiker und Techniker möglicherweise besonders an, eine Kriegführung ist, die sich dadurch unterscheidet von vergangener Kriegführung, dass sie quasi alle Hebel, alle möglichen Instrumente verwendet, um einen Gegner davon zu überzeugen, dass er sein Kriegsziel nicht erreichen kann. Das heißt also, es ist nicht nur eine militärische Herangehensweise. Die erste Generation war nach dieser Definition das Kriegswesen von Massenheeren, wo man sozusagen möglichst viele Leute aufeinander gehetzt hat und gesagt hat, wer mehr Leute hat, gewinnt. Die zweite Generation war diejenige, wo man gesagt hat, es kommt auf die Feuerkraft an, Beispiel Erster Weltkrieg. Kommt also sozusagen darauf an, wer mehr Geschütze hat, wer mehr Flugzeuge hat, wer mehr Tanks hat. Dritte Generation ist geprägt durch das Manöver, sprich durch die Beweglichkeit von Truppen. Wer schneller ist, wer flexibler ist, der gewinnt. Zweiter Weltkrieg und die meisten Kriege danach, konventionelle zwischenstaatliche Kriege. Und die vierte Generation ist jetzt ein Krieg, der sich explizit sehr stark mit den neuen Kommunikationsmitteln, mit den neuen Mitteln der Informationstechnologie auseinandersetzt, indem er zum Beispiel nicht nur versucht, militärisch zu kämpfen, also sprich Libanon 2006, eine Mixtur aus Guerillakrieg und konventioneller Kriegführung der Hisbollah gegen Israel oder umgekehrt, sondern auch eine Kriegführung, die zum Beispiel letztlich versucht, Propaganda zu machen, die öffentliche Meinung in der Welt, beim Kriegsgegner etc. zu beeinflussen, um Druck auszuüben auf die Entscheidungsträger, auf die Regierung, dass sie A, ihre Kriegsziele nicht erreichen können und B, gefälligst diesen Krieg beenden sollen. Das hat im Fall Israels wunderbar funktioniert. Sozusagen, wenn Sie die Hisbollah dann danach angucken, die haben sie sozusagen gefeiert. Auf der einen Seite haben sie die Israelis im konkreten Kampf als schlecht vorbereitet und recht desorganisiert erwiesen, weil sie sich zu stark auf das verlassen haben, was sozusagen diese Revolution in Military Affairs versprach, nämlich Krieg aus der Entfernung, aus der Luft. Als es dann eben nicht ausgereicht hat und man sozusagen tatsächlich wieder klassisch zu Fuß oder auf dem Kettenfahrzeug in den Libanon rein musste, war die Vorbereitung so schlecht, dass man entsprechend eine recht schlechte Performance, vor allen Dingen für israelische Verhältnisse, abgeliefert hat. Was aber wichtig war, war, dass, denken Sie an die verschiedenen Internet Aktionen, die es da zum damaligen Zeitpunkt gab. Das Internet wurde überschwemmt mit, sagen wir, anti-israelischen, pro-Hisbollah, pro-Libanon Blogs, E-Mails, Homepages etc. Denken Sie nur an die verschiedenen Fotos, die man sozusagen quasi in Echtzeit runterladen konnte von irgendwelchen bombardierten libanesischen Frauen und Kindern. Das hat alles dazu geführt, dass die öffentliche Meinung sowohl in Israel wie auch in der Welt recht schnell gekippt ist, sich sozusagen vor allen Dingen auch in Israel von einem als legitim erachteten Abwehr- oder Verteidigungskrieg sozusagen gegen die Hisbollah gewandelt hat zu einem nicht legitimen Krieg gegen Zivilbevölkerung und Infrastruktur im Libanon. Mit der Konsequenz, dass die israelische Regierung verhältnismäßig schnell einlenken musste. Das wird als Beispiel für diese Fourth Generation Warfare genommen. Das heißt, da spielen Kommunikationsmittel, da spielen normal heutige aktuelle Informationstechnologien eine ganz zentrale Rolle. Weil sozusagen aufgrund dieser Technologie auf der einen Seite die Öffentlichkeit nicht mehr ausgeschlossen werden kann, auf der anderen Seite, das ist sozusagen dann die Kehrseite der Transparenz, auch massiv Propaganda betrieben werden kann. Für oder gegen einen der Konfliktparteien. Der vierte Punkt wurde auch bereits angesprochen von Herrn Altmann, Cyberwar. Sprich, quasi das Ersetzen von Bombardierung irgendwelcher zentralen Infrastrukturen beim Gegner durch das Lahmlegen seiner Computer. Durch das Überlasten der Server mit irgendwelchen Spam-Mails oder sowas. Also ich kenne mich da zu wenig aus, aber sozusagen es gibt offensichtlich ausreichend Möglichkeiten, das zu tun. Vor dem Hintergrund, dass man eine Gesellschaft lahmlegen kann, wenn man vielleicht auch nicht ihre militärischen Installationen treffen kann, sondern wenn man sozusagen die zivile Infrastruktur trifft. Es gibt zwei Beispiele. Herr Altmann hat es gesagt, dass das sozusagen nicht belegbar ist im harten Sinn. Es hat sozusagen keiner von den Akteuren zugegeben. Aber es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Russen das in Estland und in Georgien gemacht haben. Wenn Sie sich daran erinnern, Estland 2007, die Esten in einer, sagen wir, nationalen Werf bauen einen von den Russen als wertvoll erachtetes Kriegerdenkmal ab, das sozusagen die Verdienste der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg verherrlicht und der angeblichen Befreiung Estlands, was die Esten etwas anders sehen. Zwei Tage später ist in Estland quasi die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen, nach sozusagen einer massiven russischen diplomatischen Intervention, massiver Protest ist, und das wird wahrscheinlich kein richtiger Zufall sein, die zivile Infrastruktur, Banken etc. massiv in Mitleidenschaft gezogen worden durch einen offensichtlich systematischen Cyberangriff. Der war anscheinend so erfolgreich, dass die Russen das anscheinend, wie gesagt, das bewegt sich zumindest rein formal wissenschaftlich auf, sagen wir, begründeten Vermutungen, dass die Russen das zur Vorbereitung ihrer Georgien-Intervention auch genutzt haben. Und damit sozusagen auch einen Teil der georgischen Verteidigungsfähigkeit lahmgelegt haben, mit der Konsequenz, dass sie sich eigentlich recht leicht getan haben, in Georgien einen militärischen Erfolg zu erzielen, abgesehen von zahlenmäßiger Überlegenheit etc. etc. So, das sind sozusagen verschiedene Aspekte eines Kriegsbildes, das es insgesamt dazu führt, dass heutzutage Krieg extrem komplex ist. Und diese Komplexität führt jetzt zu verschiedenen Problemen. Ich versuche das mal ein bisschen schneller zu machen. Erster Punkt, Militarisierung der Außenpolitik. Das Versprechen der RMA, der Network-Centric Warfare etc., war ja schnelle, praktisch verlustfreie und sichere Siege zu erringen. Also die Verfügung über a very sharp sword, etwas, was ist ein Aufsatztitel eines Beitrages im Journal of Conflict Resolution aus Mitte der 90er Jahre, wo empirisch gezeigt wird, dass im historischen Verlauf die Verfügung über eine vermeintliche militärische Dominanz auch dazu geführt hat, dass man diese Dominanz versucht auszuspielen. Wenn Sie das Instrumentarium haben, werden Sie es früher oder später auch einsetzen. Und wenn sozusagen das Versprechen dabei ist, dass das quasi risikolos ist und der Sieg sicher ist, dann ist es noch schöner. Das führt zu einer möglichen Wahrnehmungsverzerrung der jeweiligen Entscheidungsträger. Wenn man einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Das heißt, wenn ich das Ding in der Hand habe und verwenden kann und risikolos verwenden kann in meiner Wahrnehmung, dann habe ich die Tendenz, vielleicht eher zuzuschlagen, als wenn ich mir überlegen müsste, was hat das dann für Konsequenzen, habe ich da wirklich Chancen etc. Das können Sie mit dem Rumsfeld-Effekt vereinfacht umschreiben. Das heißt, letztlich die Einstellung, wir können es, wir haben einen irgendwie halbwegs triftigen Grund, wir haben ein Interesse, also ziehen wir es durch. Uns kann ja keiner was. Das führt dann zum Beispiel zu solchen Aspekten wie Präemption und sowas, wobei man dann gerade bei der Präemptionsdebatte durchaus sagen müsste, das ist etwas, worüber man wirklich intensiv diskutieren müsste, wenn es um Massenvernichtungswaffen und sowas geht. Das führt in neuester Zeit zu etwas, was sozusagen an die Wand gemalt wird, dass die Vereinigten Staaten sich möglicherweise auch unter einem Präsidenten Obama eine neue Militärdoktrin oder eine neue strategische Doktrin endgültig zulegen, die statt der klassischen Powell-Doktrin, die aus den 80er, 90er Jahren stammt, vom damaligen Generalstabschef Colin Powell, der dann später Außenminister war und diesen traurigen Auftritt in den Vereinten Nationen hatte. Das war sozusagen die Vorstellung, dass man nach der Erfahrung von Vietnam amerikanisches Militär nur dann einsetzt, wenn man sicher ist, a, eine überwältigende Überlegenheit zu haben und b, wenn man weiß, wie man wieder rauskommt aus einer Situation. Sprich, ein Rückzugsplan, eine Rückzugsoption hat. Es gibt Anzeichen dafür, dass zumindest die Streitkräfte heutzutage anders planen. Das war sozusagen durchaus bis zum Irakkrieg sowas wie eine gewisse Grundhaltung auch des Militärs, warum es zum Beispiel auch zwischen Militär und Rumsfeld, also zwischen militärischer und ziviler Führung, ziemlich einen Streit gab vor dem Irakkrieg, weil das Militär wesentlich mehr Truppen gefordert hat und Rumsfeld gesagt hat, ach, wir haben doch diese Hightech-Armee, da reichen doch 120.000 Mann. Das wird so sozusagen die Befürchtung durch eine Petraeus-Doktrin ersetzt. Petraeus ist der Befehlshaber im Irak, der durch eine Aufstockung und eine Veränderung des Truppeneinsatzes eigentlich relativ große Erfolge im Irak erzielt hat bis heute. Das hat so weit geführt, dass, wie gesagt, der Irak heute weniger unsicher ist aus westlicher Sicht als etwa Afghanistan. Da würde man sagen, dass die Petraeus-Doktrin oder eine potenzielle Petraeus-Doktrin dahingehend laufen würde, dass man sagt, wo eine Bedrohung ist, gehen wir rein. Und weil wir uns irgendwie anpassen können, beziehungsweise weil wir doch noch das Polster der technologischen Überlegenheit haben, kommen wir da schon irgendwie durch. Also eine Art Muddling-Through-Ansatz auf der Basis eines, sagen wir, starken Selbstbewusstseins, dass man doch irgendwie das Ganze schaffen kann nach dem Muster des Irak, wenn dann die Surge wirklich funktioniert. Und ohne großes vorheriges Abwägen, ob denn die Chancen wirklich so gut oder so schlecht sind. Das ist eine zentrale Herausforderung, ob diese Staaten, die über diese Technologien, diesen technologischen Fortschritt verfügen, tatsächlich einen Hang entwickeln, eher zu intervenieren und damit sozusagen Krieg wieder salonfähiger wird, auch aus der Sicht dieser technologisierten Gesellschaften. Zweiter Punkt, wo ist der politische Diskurs? Wir haben eine Tendenz, sozusagen bei der Kriegführung, bei Fragen von Krieg und Frieden, immer stärker technologisch zu argumentieren. Das sehen Sie etwa im Beispiel Afghanistans, wo die Diskussion in der Öffentlichkeit viel weniger darum geht, was wir jetzt da eigentlich machen. Was soll denn die Bundeswehr in Afghanistan? Was sind jetzt die tatsächlich strategischen Zielsetzungen, mit denen man einen Militäreinsatz rechtfertigt? Als vielmehr die Diskussion, reicht denn der Splitterschutz der entsprechenden Fahrzeuge? Gibt es denn sozusagen nicht irgendwelche Möglichkeiten, die Leute, die deutschen Soldaten besser zu schützen etc.? Das ist aber eigentlich eine ziemlich unpolitische Diskussion. Das Zentrale, sozusagen die strategische Frage wäre tatsächlich, was ist der Zweck eines solchen Einsatzes? In einer Trias, Clausewitzschen Trias von Zweck, Ziel und Mittel, Zweck sozusagen der politische Sinn eines Einsatzes, Ziel die Vernichtung oder Schädigung der feindlichen Streitkräfte und Mittel die konkreten taktischen Instrumente, konzentriert sich die Diskussion sowohl hier wie zumindest bis vor ein, zwei Jahren auch in den Vereinigten Staaten sehr stark auf die Ebene von Mitteln und Zielen. Aber der politische Zweck ist zu wenig hinterfragt, vor allen Dingen eben in der Öffentlichkeit. Dazu kommt, dass auch sozusagen zwischenstaatlich der Diskurs teilweise quasi eingeschlafen ist. Weil die Vereinigten Staaten militärisch so überlegen sind und auch technologisch im Vergleich zu ihren europäischen Counterparts so weit fortgeschritten sind, ist es mittlerweile so, dass einige oder sehr viele von den Streitkräften innerhalb der NATO gar nicht mehr kompatibel sind. Das heißt, die technologischen, die Informationstechnologien, die die Vereinigten Staaten einsetzen, die Computersysteme, die Software etc., können sie nicht mehr verlinken, vernetzen mit einigen der zentralen Bündnispartner. Eine gewisse Ausnahme stellen die Briten dar, die sozusagen in dem Sinne grundsätzlich etwas näher dran sind, beziehungsweise im europäischen Kontext mitführend sind bei dieser Revolution in Military Affairs. Das heißt, sowohl innergesellschaftlich wie auch zwischenstaatlich fehlt es eigentlich an Diskussionen, was denn das Ganze überhaupt politisch soll. Dritter Punkt, ein Schritt weiter sozusagen, das kann man auch interpretieren als so eine schleichende Militarisierung der Gesellschaft. Wir werden es morgen nochmal detaillierter hören, wenn es um etwa populäre Medien geht, wo sozusagen Kriegführung vorbereitend, könnte man fast sagen, thematisiert wird und die entsprechenden technologischen Innovationen sind dann einige Jahre später Realität. Dann hat man sich aber sozusagen im Hinterkopf schon dran gewöhnt. Rumsfeld zum Beispiel wurde in der Literatur teilweise als Darth Rumsfeld tituliert, weil er sozusagen die Vorstellung hatte, einen Todesstern aufzubauen, von dem man dann sozusagen den Planeten komplett dominieren kann, per Knopfdruck. Das ist ja sozusagen fast die Idee von der RMA. Das Interessante ist jetzt, dass viele von diesen sagen wir, Militarisierungstendenzen, von der Wahrnehmung der Entscheidungsträger von Zivilisten ausgeht. Dass das Militär in Teilen, aufgrund vielleicht einer gewissen professionellen Neigung, etwas skeptisch zu sein gegenüber allzu großen strukturellen Veränderungen, vielleicht noch etwas konservativer ist als sehr viele von den zivilen Entscheidungsträgern. Also Rumsfeld zum Beispiel, Wolfowitz, verschiedene andere Akteure, Zivilisten sozusagen, weitestgehend auch ohne eigenen militärischen Hintergrund, haben den Irakkrieg massiv vorangetrieben gegen den Willen und gegen den Protest der Joint Chief of Staff. Das heißt, da kehrt sich möglicherweise in gewisser Weise die Civil-Military Relations um, dahingehend, dass die Angst vor einer Dominanz des Militärs im Entscheidungssystem, der dann zu Krieg führt, möglicherweise eine Tendenz hat, sich umzukehren. Vielleicht sind mittlerweile sogar die richtigen Militaristen nicht mehr die Militärs, sondern die Zivilisten. Auch das ist sozusagen etwas, was wir in Zukunft etwas näher betrachten müssen. Militärisch-industrieller Komplex, das ist Ihnen bekannt als Begriff, das verbindet sich möglicherweise oder gerade im amerikanischen Kontext mittlerweile mit der Wissenschaft, dass man mittlerweile fast auf einen militärisch-akademisch-industriellen Komplex spricht. Warum? Weil, Herr Altmann hat es auch gesagt, das Department of Defense der größte Auftraggeber, der größte Forschungsförderer in den Vereinigten Staaten ist. Da kommt sozusagen keine Stiftung mit. Da kommt auch sozusagen die National Foundation nicht mit, sondern das ist das DoD. 80 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung allein in einem Jahr an Mitteln, die da fließen, in offiziellen Töpfen. Und der letzte Punkt, der in der Situation wichtig ist, ist tatsächlich diese verschwimmende Grenze zwischen Militär und Zivil. Gerade was etwa Informationstechnologie angeht, haben sie mittlerweile als gemeinsame Nenner zwischen zivilen und militärischen Nutzungen den ökonomischen Aspekt. Es muss effizient sein, es muss möglichst stromlinienförmig sein, es muss sozusagen in dem Sinne vermarktbar sein. Nicht umsonst, Walmart als Muster für die NCW, für die Network-Centric Warfare. Der geistige Vater der Network-Centric Warfare oder sagen wir derjenige, der verschiedene Strömungen im Vorfeld zusammengefasst hat zu einem mehr oder weniger konzisen Konzept, ist ein Admiral Jabrowski, der 1996 das Schlagwort Network-Centric Warfare geprägt hat. Und der hat explizit gesagt, mein Vorbild ist Walmart. Sprich, eine große Kaufhauskette. Warum? Weil er gesagt hat, das ist doch toll, wie die moderne Technologien, Informationstechnologien einsetzen, weg von in damaligen Zeit noch üblichen normalen Kassen, Registrierkassen etc., hin zu solchen Scanner-Kassen, die gleichzeitig mit der Zentrale verbunden sind. Das führt dazu, dass die Zentrale zu jedem Zeitpunkt weiß, in welcher Filiale wann wo eine Glühbirne gekauft wird. Und dann in der Lage ist, zum Beispiel im Rahmen einer Just-in-Time-Produktion neue Glühbirnen dahin zu schicken. Keine großen Lager mehr in den verschiedenen Filialen, völlige Kontrolle der einzelnen Filialen und der Verkaufsstrategie, die Möglichkeit in verschiedenen Filialen blitzschnell Sonderangebote zu schalten etc. Das heißt, etwas, was man sich erträumt, auch fürs Militär, Man weiß sofort, was vor Ort los ist, bekommt die Information, kann dem jeweiligen Akteur vor Ort im Rahmen sozusagen einer allgemeinen Vernetzung konkrete Anweisungen geben. Der kann sich gleichzeitig mit seinen Nachbarn abstimmen und das führt sozusagen zu maximaler Effizienz bei Walmart auf dem Markt, bei der NCW auf dem Schlachtfeld. Das war sozusagen explizit sozusagen der Hintergrund, einer der Anlässe, über sowas nachzudenken, auch im Militär. Ganz abgesehen davon, dass es damit dynamischer, flexibler und weniger schwerfällig insgesamt wird. Im Bereich der Bundeswehr ist das sozusagen auch durchaus attraktiv, weil man sowieso eine Tradition hat, etwa untergeordneten Akteuren einen wesentlich größeren Freiraum zu lassen als etwa beim amerikanischen Militär. Das verbindet sich dann mit diesem Aspekt der Dual-Use-Technologie, dass Sie quasi heutzutage im Bereich der IT und bei Sensortechnik und sowas immer sozusagen auch die militärische Anwendung mitdenken. Und teilweise führt das zu, absurden Aspekten. Es gibt eine schöne Anekdote aus dem Irakkrieg, Irak 2003, wo man sozusagen die unmittelbare Verbindung auch ganz klar direkt sieht. Da gab es 200-300 Kilometer hinter der Front einen von diesen, Battle Space Managern, also sprich einen Führungsoffizier, der eine Reihe von Einheiten lenkt und der bekam sozusagen eine Frage, was da denn zu tun ist. Wir haben da irgendwie 6 tote Schafe, die liegen da so 200 Meter vor unserem Panzer. Was sollen wir tun? Wir haben Angst vor chemischen Angriffen. Könnte ja sein, sozusagen, Saddam Hussein, Nervengas. Merkt man nicht, vielleicht sind die Schafe an Nervengas eingegangen. Der entsprechende Akteur versucht, Informationen zu sammeln, wendet sich dabei auch ins Internet, findet aber nichts, hat das Glück, dass ein Veteran bei ihm ist aus dem ersten Golfkrieg und der ihn dann darüber aufklärt, dass es im Irak das normal ist, dass irgendwie mal so Gruppen von Schafen verdurstet in der Gegend rumliegen und der schickt dann den Panzer weiter. Frage, wenn jetzt ein Computer abgestürzt wäre in diesem entsprechenden Kommunikationskontext, was hätte er gemacht? War auch eine Reporterfrage danach. Dann sagt er, ich hätte bei der Microsoft Hotline angerufen und gefragt, was ich tun soll. Als Militär. Und um das sozusagen noch etwas, nicht ganz so peinlich zu machen, sagt er, wir haben aber Premium Service bei Microsoft. Das heißt, wir kriegen einen persönlichen Berater an die Strippe und keinen Automaten. Das heißt, da haben Sie sozusagen die Verbindung zivil-militär ganz unmittelbar. Vierte Herausforderung. Was hat das für eine Konsequenz für das internationale System überhaupt? Auf der einen Seite haben Sie die Befürchtung, dass es sozusagen einen potenziellen neuen Interventionismus dieser technologisch überlegenen Staaten geben kann. Kann man sagen, vielleicht haben es die Vereinigten Staaten für die nähere Zukunft erstmal die Nase voll von sowas. Wäre also vielleicht nicht so gravierend. Aber für Staaten, die technologisch nicht so weit fortgeschritten sind, ist es unmittelbar attraktiv, jetzt die alten, fürchterlichen Dinger sich anzuschaffen, vor allen Dingen Atomwaffen. Eine zentrale oder den Iran unterstellte Motivation mit seinem Atomprogramm höchstwahrscheinlich Atomwaffenbesitz oder Atomwaffenfähigkeit anzustreben ist, dass man sich bedroht fühlt von den Vereinigten Staaten, rundherum sozusagen Stützpunkte der Vereinigten Staaten und von der konventionellen Überlegenheit der Vereinigten Staaten. Also wird es attraktiv, Atomwaffen zu haben, weil das sozusagen die ultimative Absicherung sein könnte. Wenn du mich angreifst, habe ich immer noch sozusagen den ganz großen Hammer für die Verzweiflungsaktion sozusagen. Das führt auch dann zu dem Punkt, wo man sagen kann, alle Angebote etwa zum Abbau von Atomwaffen im internationalen Bereich, auch Obama hat sich das auf die Fahne geschrieben, muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Amerikaner sich das leisten könnten. Die haben jetzt im Augenblick eine konventionelle Überlegenheit, die unerreicht ist für einen konventionellen normalen Krieg. Die bräuchten die nicht. Andere haben entsprechend andere Interessen und entsprechend ist ein solcher Vorschlag eigentlich Augenwischerei, weil der Anreiz zur Proliferation wesentlich größer ist. Hightech-Wettrüsten ist auch klar. Auch die Russen, auch die Chinesen, auch die Inder bemühen sich um eine Revolution in Military Affairs mit ihren noch beschränkten Mitteln. Aber vor allen Dingen setzen sie auf neue Technologien. Russland habe ich genannt. Ein anderer Kandidat, der offensichtlich sehr stark in Cyberwar und Cyberwar-Möglichkeiten investiert, ist etwa China. Als eine Alternative, als einzige Möglichkeit, sich auf absehbare Zeit gegenüber den Vereinigten Staaten im Krieg bewähren zu können. Fazit. Wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, sollten wir nicht in die Falle tappen, das Ganze zu technologisch zu sehen, sondern wir sollten gucken, dass wir sozusagen den Gesamtkontext, sozusagen auch aus meiner Sicht dann entsprechend den sozialwissenschaftlichen Kontext von Krieg und Frieden stärker berücksichtigen und entsprechend dann auch zu einer vielleicht einer entsprechend kritischen Einstellung oder kritischen Einordnung von Technologie bzw. ihrem Kontext im Politischen auch kommen werden. Dieses Zitat hat übrigens ist noch etwas länger, das will ich Ihnen nicht ganz vorenthalten. Das heißt nämlich vollständig: Not a single item in our trillion-dollar arsenal can compare with the genius of the breakthrough weapon of our time. Was ist die breakthrough weapon of our time? The suicide bomber. Und entsprechend geht dann zum Beispiel dieser Autor dann dazu über, dass technologies are not paramount in warfare, flesh and blood are still the supreme currency. Welcome to the counter-revolution, als sozusagen schließender Kreis oder Kreisschließung zur Revolution in Military Affairs. Das heißt, letztlich als sozialwissenschaftlich wichtiger Ansatz möglicherweise für die Diskussion um Krieg und Frieden, auch vor dem Hintergrund der Informationstechnologie, würde man sagen, wir müssen uns mit der Ambivalenz dieses Krieges auseinandersetzen, wir müssen uns oder des neuen Kriegsbildes auseinandersetzen, wir müssen uns darüber klar werden, was wir unter Sicherheit, was wir unter Frieden und Krieg verstehen. Das ändert sich offensichtlich. Und wir müssen letztlich mehr oder weniger alles daran setzen, uns klar zu werden, wie wir dann in einem solchen Gesamtpaket dieses Problem Krieg und Frieden angehen. Vielen Dank.